So, und da sind wir in der nächsten Formless Week. Ja, wir sind in der 22. Ausgabe und wir besprechen für euch heute alle möglichen Shows von AEW, denn wir hatten tatsächlich eine unglaubliche Menge. Rampage, Collision, Battle of the Belts und Dynamite. Und das müssen wir natürlich alles besprechen. Battle of the Belts war dann die Nummer 7 und Dynamite war natürlich Blood and Guts, wie ihr auch schon Vorschaubild sehen konntet. Und wie ihr sehen könnt, ist mein persönlicher Berater, der Wisecan, heute nicht da, denn der ist on Arbeit. Dafür ist aber mein Bodyguard Kato mit da. Und ich möchte natürlich, dass ihr ihm alle mal schön Danke sagt, weil er nämlich seine Me-Time mit seiner Freundin jetzt für euch aufgibt, ja, damit er mit mir hier heute eine Stunde oder anderthalb Stunden lang über AEW philosophieren kann.
So sieht's aus im Schneckenhaus. Die Freundin ist nebenan. Ich habe mit dir übrigens gerade bis vor kurzem noch Dynamite Blood and Guts angeschaut. Und
warum? Wolltest du, dass sie sich schnell trennt oder was?
Dazu kommen wir später. Ich hatte da selber so dieses Fremdschämen, als ich das angeschalten habe, dachte ich mir so nach der Hälfte so, zeige ich ihr das gerade wirklich? Ich will das gerade selber nicht sehen. Ja, war interessant und war etwas, worüber wir auf jeden Fall reden sollten. Ja. Wir wollen aber natürlich nicht nur das Negative, was jetzt hier schon angeteasert wurde, besprechen, sondern vielleicht gibt es ja auch irgendwo was Gutes. Oh ja, der Macaroni-Mann ist wieder da.
Genau, so, und wir gehen rein in AEW Rampage. Die hast du, glaube ich, nicht geguckt, hattest du gesagt, ne?
Nee, da habe ich nur die Zusammenfassung geguckt. Genau. Also, kurz habe ich was gesehen.
Ich sag was dazu. Also, wir sind in Rampage Nummer 101 im Sesktel Center in Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. 3.300 Zuschauer und der Opener ist Naturally Limitless gegen die Jericho Appreciation Society, Matt Menard und Angelo Parker. Und die haben ja keinen Tag-Team-Namen plötzlich mehr, warum auch immer. Und warum Naturally Limitless wieder zusammen sind? Nobody knows. So, also ja, irgendwie sind sie auf einmal wieder Tag-Team und bla und überhaupt. Ja, ist okay. Dann sehen wir halt relativ langweiliges Match. Goldust wird, Dustin Rhodes natürlich, wird kurzzeitig isoliert. Dann irgendwann kommt Keith Lee rein. Wie wir hier sehen, gibt es dann Slam von einem Partner auf den anderen. Und am Schluss, hier sieht es irgendwie so aus, als würde er das vordere Seil runterdrücken. Er sitzt aber auf dem hinteren mittleren Seil. Ja. Und es gibt den Catastrophe, ja, oder wie er jetzt, glaube ich, heißt. Jetzt heißt er, glaube ich, der Supernova. Ja. Und gegen Parker war es, Angelo Parker und Naturally Limitless haben gewonnen.
Ja. Bringt das irgendwem was von den beiden?
Not much to it. Ist nicht viel passiert, muss man tatsächlich sagen. Also da war viel, viel Quatsch irgendwie mit dabei. Ja, dann hatten wir ein Backstage-Segment mit Cutie Marshall. Und wie wir hier sehen, Harley verpasst ihm einen Backstretch, weil sein Rücken immer noch kaputt ist vom Spinebuster vom Powerhouse Orbs.
Ah ja.
Stark, oder?
Okay. Ja, ich kenne einige Filmchen, die genauso anfangen.
Ja. Und dann hat sich
übrigens auch.
Ja, dann hat sich, er kam dann rein. Hallo, ich bin der neue Poolreiniger. So, also auf jeden Fall, Nitro hat sich dann nochmal gemeldet. Ach nee, Entschuldigung, jetzt heißt er ja Johnny TV. Der hat sich nochmal kurz gemeldet, wieder irgendwo von außerhalb. Ja, ich trete demnächst mal wieder an. Wir zeigen euch dann, wo der Hammer hängt. Ich habe gesagt, na, stark. So, dann hatten wir das nächste Match, zweites Match, Taya Valkyrie, und die trifft auf Izzy McQueen.
Wer?
Izzy McQueen.
Ist das die... Wer?
Ja, ist die Enkeltochter von Steve McQueen. Und, die kriegt einen Curbstomp ab und hat nach 24 Sekunden verloren.
Ja, geil. Ja. Damit ist natürlich das Standing von Taya Valkyrie wieder voll und ganz hergestellt.
Ja, das haben wir ja dann hier nämlich. Also dann kommen nämlich die Outcasts rein, in diesem Falle Tony Storm und Saraya. Und dann sagt Tony, Mensch, also in der letzten Zeit verlierst du ja ziemlich oft. True. Ist immer blöd, wenn der Heel dann auch noch recht hat, ne? Das ist immer ein bisschen doof. Und Taya wusste dann nicht so genau, was sie sagen sollte, und meinte dann, ja, ich weiß gar nicht, was jetzt dein Problem ist und bla. Und dann sagte sie so, du bist ja auch nur so ein Paper-Champion. Und dann sagte Tony, naja, ich halte den Titel. Und dann sagte sie, ja, aber du bist ja noch nie gegen mich angetreten. Und dann sagt sie, ja, okay, dann treten wir halt gegeneinander an bei Battle of the Belt 7 und dann treten die mal richtig zusammen. Und alle ja, in Kanada, juhu.
Ja, toll.
Und ich dachte ja, okay, kann man machen zwischen den beiden. Wäre jetzt schön gewesen, wenn Taya mal ordentlich aufgebaut wäre, weil warum kriegt sie jetzt einen Title Shot? So, sie hat die letzten Matches, wie Tony richtig gesagt hat, alle verloren. Und nur weil sie Izzy McQueen besiegt, ist sie keine Number One Contenderin.
Richtig, es gibt da, glaube ich, noch einen zweiten, der einfach so Number One Contender wurde. Und das Schlimme an der Sache ist ja wirklich, Tony Storm hätte ja eigentlich auch sofort ihren Wind aus dem Segel nehmen können, bist noch nie gegen mich angetreten und Tony Storm hätte einfach sagen müssen, ja wieso auch, du verlierst ja eh ständig und du kannst nur Jobberinnen wegkloppen.
Ja.
Das ist, Taya Valkyrie ist fertig. Das ist ein sinkendes Schiff, das braucht man meiner Meinung nach nicht mehr retten.
Ja, also da braucht man, ganz ehrlich, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn niemand sie hinterher dann irgendwann mehr ernst nimmt. Also mit ihr muss man knallhart was ändern, wenn man mit ihr noch was erreichen will. Ansonsten forget it. Ja, dann sehen wir ganz cool die Lower East Side von Manhattan und hier mit seiner Fake Rolex und Weinsaufend steht er dann da und sagt, oh, Jungle Jack Perry, ich habe keine Lust mehr, dir hinterher zu rennen. Du haust ja immer nur ab. Wenn du was willst, dann treffen wir uns bei Dynamite. Ich habe gesagt, geile Tischdecke, Hook.
Ja. Das muss bei irgendeinem 0815 Café, wo man wahrscheinlich den Kaffee aus dem Automaten rausdrücken kann. Ja. Es ist fürchterlich. Ist
dann kommt Trent Beretta, der sich wahrscheinlich auch irgendwie der sich Kalen Croft zurückwünscht, glaube ich. Ja, er kommt raus und tritt gegen diesen Mann an, The Murderhawk Monster Lance Archer, der jetzt wieder da ist, mit Jake the Snake Roberts. Und ja, Jake, look at him. Guck mal, wie rot er ist. Guck mal, wie rot er ist. Nur vom Laufen. Er ist nur gelaufen. Das ist das Bild, bevor er in den Ring steigt.
Scheiße. Ich kann mich ja erinnern, wie am Anfang von Dynamite, glaube ich, das war vor 3 Jahren, da sah Jack the Snake noch gut aus und hat auch gute Promos hingerissen.
Weißt du, wann er richtig gut aussah? Zu der Zeit, als ich da war, als er in die Hall of Fame kam. Da war er richtig fit aus. So. Gut, ich meine, klar, das ist schon wieder 10 Jahre her, aber alter Schwede, und er ist so auf. Er hat danach ja geredet, du verstehst ihn kaum noch.
Hallo, ich muss also, ist auf. Du gehst schon morgen an.
Was? Ach
please
so.
Retire. Ja. Please retire. Ja. Und Lance Archer looks beefy.
Ja, also Lance war natürlich mit dabei. Trent war ja auch nur dazu da, Lance Archer dann hier overzubringen für das Title Match. Dann gab es hier einen Piledriver von Trent gegen Lance Archer. Und das hier ist jetzt irgendwie offensichtlich sein neuer Finisher. Ich weiß nicht, ob er den auch bei New Japan zeigt, aber er nahm dann Trent nochmal hoch und zeigte Short Arm Clothesline. Also früher hatte er ja den Blackout, den fand ich tatsächlich besser. Der hier sieht impactlos aus und war einfach eine dumme Dreingabe. Das passt halt nicht. Ja, dass er natürlich Trent besiegt, ist klar. Ne, er muss ja jetzt groß gemacht werden. Dann kam Chuck Taylor noch rein, den hat er auch noch umgehauen. Und dann hat er gesagt, Orange Cassidy, du kommst jetzt hier raus, sonst haue ich die beiden kaputt. So, und dann kam Orange Cassidy raus. Und dann sagt er, ja, ich will ja dein International Championship haben und bla. Und dann würgte ihn und dann kam halt Jake rein und sagte, Hast du verstanden?
Ich glaube, er hat gesagt so, lass doch die Sonnenbrille in Ruhe. Das kann man doch auch bei Battle of the Belts machen, wo dann die Sonnenbrille gegen dich gewinnt.
Oh! Ja. Hör ihn zu würgen. Achso, hör auf, ihn zu würgen. Okay, ja, alles klar. So, also es war sehr, 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 sehr schlimm und wie gesagt, man konnte Jake kaum verstehen und guckt da, er ist einfach vollkommen rot im Gesicht. Also wenn der Mann keinen Bluthochdruck hat, dann weiß ich es nicht. Aber ich mache mir wirklich langsam Gedanken um Jakes Gesundheit. Ich meine, gut, das machen viele Leute schon seit vielen Jahren, aber im Moment sieht es echt nicht so gut aus. Und ich habe keinen Bock, dieses Jahr schon wieder eine In-Memoriam aufnehmen zu müssen, bin ich ganz ehrlich. Wir hatten jetzt genug.
Muss nicht sein. Ja. Soll ein bisschen kürzer drin. Oh Gott, nein!
Ja. Komische Jeff Jarrett-Stable da und bla bla bla. Und dann pöbeln sie irgendwie über die Hardys rum. Und ich dachte auch nur so, oh mein Gott, das ist die nächste Scheiß-Storyline für Matt Hardy. Also sorry, Matt, aber auf der einen Seite hast du Beef mit Brian Last und Jim Cornette, aber auf der anderen Seite ist das deine Storyline?
Sorry. Nein.
Nee. Nee. Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil es wieder nur, Muckhead Killen schreibt es hier, der Nullinger.
Ja.
Ja, David Zwiankowski schreibt es ja auch, traurig, seine früheren Helden so zu sehen. Yes, so ist noch. Aha. So, also, dann schreibt Muckhead Killen noch, was kann man noch mit Archer machen? Sein Boot ist doch auch schon vor langer Zeit weggesegelt. Das ist richtig. Für mich persönlich, kommen wir gleich zu. Ich werde gleich was dazu sagen bei Battle of the Bells. So, ja. Wir machen kurz Rampage weiter. Also Konosuke Takeshita tritt an gegen den Mann hier. So, Mathis, wer ist das? Ja, kennt keine Sau.
Also, Gran Metalik, sein pinker Bruder?
Ja. Fast. Mit Metall hast du recht, es ist Mentalo.
Wer?
Ja, ist ein Kumpel von Kenny Omega. Yay. So, die beiden
Ich bekomme Puls.
Ja, ist egal, ging nur vier Minuten. Also war eigentlich letzten Endes ein Job-Guy-Match, war in Ordnung. Der war schön hier, der Vertical Suplex, deswegen habe ich ihn eingefangen, hat ihn lang gehalten, gab es Vertical Superplex. Und kurz danach gibt es dann hier den Package-Pile-Driver, wie auch immer. Und dann gibt es die Senton-Bomb vom Top Rope. Offensichtlich hat Takeshita, weiß ich nicht, ob er ihn noch hat, aber ich glaube, er hat den Running Knee Strike nicht mehr. Mhm. Denn er pinnt Mentalo hier nach und dann ist es vorbei.
Ja, okay, also ich muss sagen, wenn so ein Squash-Match ist für Konosuke, das haben wir auch einige Male gesagt, es können ja mehrere Leute so Job-Matches bekommen, um ein bisschen Ober zu bekommen. Warum nicht? Ich mag Konosuke, ich mag seinen Stil. Er ist stiff, er ist okay. Kann man per Rampage machen, von mir ist weiter.
Ja, David Zwiankowski schreibt sie gerade, war Mentalo nicht von King of Queens, dieses Spielzeug? Richtig. war auch mein erster Kommentar zu kennen. Ich habe mich zur Seite gedreht und habe gesagt, der nennt sich wie ein 70er-Jahre-Toy? Okay.
Ja. Mucke Kirsch schreibt, Omegas Bekanntenkreis wäre auch mal eine Spezialausgabe wert, nur wenn du den Alkohol zahlst. Über den Patreon dann. Also ganz ehrlich, das halte ich nüchtern nicht aus. Kenny Omegas Bekanntenkreis, wir kommen bei Dynamite noch zu einem anderen Kandidaten.
Ja, aber okay. Haben wir die Dark Order da und dann sagt sie, ja Mensch, was ist denn damit mit Hangman und bla 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 und dann sagen hier Reynolds und Silver, ja, er hat uns abandoned, er hat uns im Stich gelassen, alles total scheiße, bla und deswegen, wir haben da keinen Bock mehr drauf und dann sagt der Evil Uno am Ende, ja, either you're Dark Order or you're not. Und ich so, oh, okay.
Ja, ist im Kontext, finde ich, zu der Story zwischen Adam Page und der Dark Order okay.
Mhm. Ja. Ja, dann sind wir im Main Event des heutigen Abends, nämlich das Owen Hart Women's Tournament. Und da treffen diese beiden Damen aufeinander. Athena gegen Willow Nightingale. Hier sind auch so ein, zwei Sachen irgendwie nicht so ganz rund gelaufen, aber das Match ging. Athena hat eine Story erzählt mit Willow. Willow hat auch einigermaßen gut gesellt. Sie hat nämlich die gesamte Zeit ihr Bein irgendwie attackiert und das fand ich in Ordnung. Das machte auch Sinn, um sie irgendwie unten zu halten. Was ein bisschen blöd war, war vor diesem Spot, Willow rennt einfach los, ohne zu humpeln. Da habe ich wieder gedacht, aber sie ist noch jung. Und sie lernt noch und deswegen hat sie noch ein bisschen Welpenschutz. Dann gab es den Pound, bei dem, wie wir hier sehen, Athena auch schön weggeflogen ist. Ja, dann hat Athena sie ausgehoben.
Oh.
Ja, und das ging schief. Und sie haben aber aus der Not eine Tugend gemacht. Willow ist hingefallen. Athena ist so gelandet. Willow hat sich einfach draufgesetzt und gewonnen.
Ach, oh, das ist gut.
Das war okay. Und dann hatten wir Ruby Soho Backstage, die sich das angeguckt hat und halt gesagt hat, ja, okay, dann treffe ich wohl auf dich bei Collision.
Ja, kann man doch machen. Ja. Speaking of.
Genau. Ja, dann warte einen Moment, ich trage mal eben kurz die Zeit ein. 16 ja. Minuten. So, dann kommen wir zur Collision. Schön. Nummer 5.
Kommen wir zum, finde ich, das kann ich vorweggreifen, zur besten Show. Dieser Woche.
Ja, es war die beste Show diese Woche in Calgary, Alberta, Kanada, Heimat des Hitman, vor circa 5.800 Zuschauern. Im Anschluss an Collision kam direkt Battle of the Belts natürlich. Und ja, wir hatten einen 58-minütigen Opener.
Einen 58-minütigen Opener, der durch kleine Promos hier von FTR und Jay White und Juice Robinson gehypt wurde.
Bullet Club Gold.
Genau, Bullet Club Gold. Und da, genau, da gab es Vorfälle. Das finde ich bei Collision auch, das muss ich sagen, das finde ich immer schön. Diese kleinen Einspieler, bevor es wirklich losgeht, so ein kleiner Hype darum, um was es in dieser Show jetzt geht.
Absolut.
Das finde ich top.
Das ist klassisch, es ist Oldschool Wrestling und danach kommt das Intro und auch das Intro mit Elton John. It grows onto me. Am Anfang fand ich es irgendwie weird, aber mittlerweile hat es diesen 80s Flair, diesen End-80s Flair, wo man so, ne, it's Saturday night, bla bla bla. So, wir haben hier irgendwie eine Show für euch und so. Ich finde es okay. Also von daher, ja.
Und ja, ich will da gleich, wir können ja gleich auf das Match eingehen und ich kann auch gleich die Frage von Mukhet Killins beantworten. Angeblich soll bei dieser Ausgabe ein richtig gutes FTR-Match gegeben haben. Stimmt das? Es war nicht nur ein richtig gutes Match. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, das gehörte zu den Top 3 Matches, die AEW bisher gezeigt hat.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Match of the Year Candidate. Es ist ein echt starkes Match zwischen beiden Teams. Es wird selten langweilig in 58 Minuten. Ich glaube, Jim Cornette hat in seinem Cast gesagt, es ist das beste Match, das AEW jemals hatte.
Ja.
Soweit will ich nicht unbedingt gehen, aber es ist ein echt verdammt starkes Match. Ja, und wir haben Nigel McGuinness und Ian Riccoboni gesehen und Ian Riccoboni hat, den ich ja auch ziemlich gut finde am Kommentatorenpult, gut, sein Kleidungsstil ist jetzt fragwürdig, aber oder muss er selber wissen, aber er ist ein ganz guter Moderator und er hat einen Dreijahresvertrag, glaube ich, unterschrieben. Ne?
Ja.
Ja.
Das ist gut.
Oder 5 sogar, ich weiß nicht genau. Wir haben einen mehrjährigen Jahresvertrag, das ist gut für ihn und das ist auch gut für uns, weil wir dann nämlich ein gutes Kommentatorenteam haben. Ich finde die deutlich besser als Excalibur. So, dann kommen FDR rein und ja, hier sehen wir den Referee, der die Belts hochhält. Ja, und da geht's ab.
Ja, da hier geht's ab.
Und zwar beste AEW-Match für euch, Barbed Wire Deathmatch ever? Nee, das natürlich nicht. Nee. Aber zum Beispiel, was tatsächlich gar nicht schlecht war, war das 1-Stunden-Match zwischen Bryan Danielson und Hangman Adam Page, weil Hangman Adam Page tanzen kann, wenn man ihm wenn man ihn führt, dann kann er tanzen. Das Blöde ist nur, er lässt sich zu oft von Spinnern führen. Das ist eben genau das Ding. Also da muss man natürlich gucken. Es gab einige gute Matches bei AEW. Das steht in meinen Augen außer Frage. Ich könnte jetzt ad hoc gar nicht so schnell aufzählen, aber es waren ein paar gute dabei, die man definitiv nennen kann und die man auch gucken kann. Zum Beispiel auch das Dog-Collar-Match zwischen CM Punk und MJF war gut.
Ja, Oder das auch, ich fand auch das Iron Man Match zwischen Bryan Danielson und MJF sehr, sehr stark.
Ja.
Also das war auch gut. Ich fand auch, was war das? Was war Hangman Adam Page gegen CM Punk? Das fand ich auch unterhaltsam. Aber es war definitiv. Und das musste ich hier mit reinnehmen, wenn wir mal kurz auf das, dieser Typ mit dieser Mütze. Der hat die ganze Show weg nur den gemacht. Er war der ganz coole und er war der Erwachsene.
Ja.
Ich hab das leider im Nachhinein nicht eingefangen, was hier passiert. Er zeigt Dax Harwood den Mittelfinger und dann geht Dax Harwood noch einmal zurück und lehnt sich so rüber. Und dann gibt es den Handshake, den Firm Handshake. So quasi so, ah ja, du bist ja eben ganz lieber.
Ja. Ich meine, wir haben ja einige Leute bei AEW in der ersten Reihe sitzen, wo man sich manchmal denkt, alter Schwede, was ist denn los mit denen? Hier links unten im Bild sehen wir übrigens den Sohn von Chris Benoit.
Richtig.
Ja, David, glaube ich, heißt er, ne?
Ja, David Benoit. Man sieht es ihm halt absolut im Gesicht an.
Total, er hat komplett die Augen seines Vaters. Komplett.
Ja, absolut.
Also... Und er kann ja nichts dafür, was da passiert.
Das, was da passiert ist, da lass mal David da aus dem Spiel. Das ist,
ja.
ist leider scheiße passiert. Und ja, aber kommen wir zu was Gutem, nämlich zum Match. Und da darf ich auch Jim Cornette eigentlich zitieren, denn der hat im Grunde da etwas Wichtiges hervorgebracht. Es wurde von Anfang an eine Story erzählt und es wurde aufgebaut. Es wurde langsam begonnen, man hat mit Haltegriffen begonnen, man hat mit Mad Wrestling begonnen. Jay White und Juice Robinson haben die Heels herauslegen lassen und zwar so richtig. Also die ersten 10, 15 Minuten war eigentlich Mad Wrestling, Haltegriffe und aufbauen, gutes Team, böses Team. Fand ich stark.
Absolut. Hier hat dann auch Dax Harwood noch ein paar Mal ins Seil gegriffen. Hier im Muckat Killenspark wurde er namentlich erwähnt. Ich glaube ja. Also er meint jetzt David Benoit. Ich meine ja.
Ich glaube zum Schluss am Ende beim Match von Ricky Starks und CM Punk, wo CM Punk zu ihm ging.
Ja.
Ich glaube, da wurde es erwähnt.
Das kann sein. David Zwiankowski schreibt, glaubt ihr, dass AEW etwas mit David Benoit machen wird? Möglich. Ich weiß ja gar nicht, wie David Benoit überhaupt da jetzt irgendwie steht. Wenn er jetzt natürlich Wrestler wird, dann hoffe ich, dass er nur die Hälfte der Intensität seines Vaters hat, denn dann wird er echt gut. Also wie gesagt, ich gucke ja momentan immer mit JFK, ne, ganz die WCW von 97 und einer der most legit Wrestler, und der die Leute so zusammendonnert und es sieht alles echt aus, ist einfach Chris Benoit. Der hat eine Intensität im Ring gehabt, 97, unfassbar.
Mit einer der besten Techniker, die man, glaube ich, jemals gesehen hat im Ring, unabhängig davon, was privat passiert ist. Wrestling-technisch, ein
Gott. Und trotzdem safe. Ne? Also so gut wie keine Leute verletzt. Das ist also wirklich so bitter, dass das passiert ist. Ich bleibe immer noch dabei, es ist echt ätzend.
Absolut. Das war, glaube ich, eine der ersten dann richtigen härteren Abfolge. Also Dax Harwood ging in die Ringecke. Dann gab es, den Move, was war das hier? Genau, wieder ein Roll-Up war das.
German Suplex
hier. Genau, dann kam German Suplex, der auch gut war. Und das war, das fand ich auch richtig gut gemacht, denn das war wirklich so ein Stil-Heel-Move. Ich glaube, Dax Harwood hat irgendwie Jay White aufgehoben, Juice Robinson haut Cash wieder gegen Dax, die fliegen raus, es folgt eine schnelle Abfolge und dann macht, glaube ich, Jay White den Switch-O-Blade und holt das 1-0.
Den Blade Runner.
Ein Blade Runner, genau.
Ja, genau. Sie wollten die Shadow Machine, aka den Big Rig, ansetzen. Und in dem Moment hat Juice Robinson aufgepasst, die beiden ineinander geschubst, dann sind sie kollidiert. Es gibt den Blade Runner. Und der Bullet Club Gold den ersten Pinfall.
Mhm. Und das war gut so, finde ich. Denn dann hat man wirklich die FDR jetzt im Zugzwang. Die müssen was zeigen. Und Ich dachte am Anfang des Matches auch so, ja, FTR wird das niemals verlieren. Mhm. Aber über den, über die Zeit des Matches dachte ich immer mehr, weil einfach Bullet Club Gold so sneaky waren und so gemein zwischendurch waren, dass ich echt zwischendurch den Glauben hatte, ey, die verlieren das hier. Und ja, ich fand das auch klasse, die Gedenkhose von FTR und dass sie auch ein paar Gedenkmoves gemacht haben von Bret Hart.
Ja.
Also die Schlagabfolgen, den Sharpshooter.
Und hier haben sie den Finisher gezeigt von?
Das weiß ich nicht.
Power and Glory. Ja, das ist der Powerplex, den sie hier gezeigt haben. Hercules normalerweise mit dem Vertical Superplex und dann Paul Roma mit dem Big Splash vom Top Rope. Das haben sie hier dann auch nachgeholt. Irgendwann lagen alle am Boden, dann gab es immer mal wieder Pinfall-Versuche und dann gab es irgendwann den zweiten Fall. Den zweiten Pinfall gab es tatsächlich nach dem Big Rig.
Genau. Und das war schon eine super Abfolge, aber was dann passierte in der letzten, also für die letzten, glaube ich, 15 Minuten war das dann im Match. Das ist etwas.
21 Minuten ging es danach noch weiter.
Alter, es fühlte sich für mich auch nie so lang an.
Genau.
Das war ja das Geile.
Das ist ja wirklich das, was man wirklich mal allen aussprechen muss. Ich habe ja auch zu Ken gesagt, ne, Mann, der Anfang von Juice Robinson und Jade White war echt scheiße bei AEW, aber mittlerweile, jetzt läuft's.
Mit diesem Match hat jetzt Bullet Club Gold wieder ein komplett neues Standing, finde ich. Mhm. Die sind jetzt wieder gefährlich. Also, wer so scheiße wie, stimme ich absolut zu, so scheiße wie bei Dynamite waren, also gut sind sie jetzt bei Collision. Sie sollen bitte weiterhin so bleiben. Und im finalen Punkt, da kann man auch gerne mal so einen Back-Body-Drop auf das Ring-Apron machen. Das kann man da machen. Da kann man auch mal einen Suplex von außen auf die Ringmatte machen. Das ist da alles legitim. Das wird aufgebaut. Das ist quasi in einer späten Phase des Matches. Das kann passieren. Das macht Sinn. Das tut auch weh. Und das war auch etwas, ich fand es so gut, dass das Moveset eigentlich sehr limitiert war am Anfang. Es gab viele sehr harte Jobs, also wirklich richtig, richtig harte
Jobs. Ja, aber nicht diesen Blödsinn von wegen, ja, du jobbst mich, ich job dich, etc.
Richtig.
Und das war halt gut. Mattes hatte hier übrigens die Untertitel noch an, hier sehen wir es, nämlich and he's going even deeper. Also das hat hier nichts irgendwie mit komischen Ideen oder sowas zu tun, ne? Nur damit ihr das wisst. So, ja, und als er deeper gegangen ist, da hatten wir genau das Ding, also Dax Harwood setzt den Sharpshooter gegen Juice Robinson an, nachdem sie vorher dann schon das Bein bearbeitet hatten und Juice Robinson, also Jay White war dann außerhalb des Rings K.O. und Juice Robinson hat aufgegeben.
Im Sharpshooter, perfekt.
Ja.
Die Crowd war auch, am Anfang war es ja schon drin, aber es ist immer mehr reingegangen. Es war immer involvierter. Und man, ich glaube, so ab der Hälfte sind dann die Leute gestanden und haben wirklich mitgefiebert. Es hat Spaß gemacht. Man hatte niemals auch das Gefühl, dass jetzt hier jemand auf seinen Spot wartet oder so etwas. Das war alles schöne Abwachs. Es gab zwischendurch ein paar kleine Abwachs, aber selbst die wurden genutzt, dass man halt schnell improvisiert und etwas anderes macht.
Genau. Das ist nämlich genau das. Nicht wieder irgendwie zurück zu seinem ursprünglichen Spot zu gehen, sondern einfach zu sagen, ja, okay, da ist irgendwie was schiefgegangen, also bauen wir darauf auf. Fertig.
Richtig.
Denn das kann man durchaus machen, vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der das auch beherrscht. Und diese vier beherrschen das. Es kam hier auch natürlich die Fight Forever Chance und ganz zum Schluss auch die This is Awesome Chance. Und dieses Mal waren diese Chance auch vollkommen berechtigt. Dann wollte FTR den beiden die Hand geben und Jay White und Juice Robinson haben vor ihnen auf den Boden gespuckt.
Finde ich gut. Heel-Status wieder klar gemacht. Und ja, Improvisation, aber improvisieren und etwas Neues machen, that's professional wrestling.
Ja.
For me.
So sieht's aus. Dann sind wir im zweiten Match. Owen Hart Cup, Finale für die Frauen, der Singles Match. Und wir sehen diese Frau hier von den Outcasts, Ruby Soho. Und sie trifft auf diese Dame, Willow Nightingale. Und ja, am Anfang ein bisschen Rumspielerei von Willow mit ihr.
Ist voll okay.
Ja, das Match war auch vollkommen in Ordnung. Es war nothing too fancy, aber es machte Sinn. Sie hat dann die Tres Amigos noch gezeigt. Standing Spine. Der Standing Spinebuster war nicht so schön. Der war so ein bisschen sloppy, ne? Das war so, ja, keine Ahnung. Ja, das habe ich auch gesehen. I want to have Willow's babies. Da habe ich auch gedacht, okay. Ja, wir haben jetzt gar nicht so viele Bilder aus dem Match. Natürlich hatte Ruby auch irgendwann mal die Oberhand, ganz klar. Sie hat dann auch noch einmal unfair, glaube ich, den Referee abgelenkt. Ich weiß gar nicht, mit der Sprühdose oder sowas. Und dann gab es den Riot Kick. Aber letzten Endes ist Willow ausgekickt und dann gab es die Dr. Bomb. Und sie hat gewonnen. Und ja, Tony Khan kam mit dem Cowboy-Hut raus. Keine Ahnung, weiß ich nicht wieso. Und da steht dann ihr Pokal mit den Blumen oben drin.
Ja.
Für die Damen. Ja, war in Ordnung.
Ja, ich finde auch Willow Nightingale als Sieger. Natürlich hätte es mir persönlich mehr Spaß gemacht, wenn Ruby Soho gewonnen hätte, weil einfach dann das Standing the Outcast noch ein bisschen größer geworden wäre. Aber ist auch okay. Wenn man jetzt an Willow ein bisschen mehr einen Push geben will, ist das, finde ich, meiner Meinung nach voll in Ordnung. Ruby Soho hat noch immer ein gutes Standing, obwohl es jetzt hier verloren hat, weil ich einfach noch immer finde, dass die Social Outcasts noch, also dass die Outcasts noch immer großartig sind. Kann man machen. Absolut in Ordnung. Und das hier, ganz ehrlich, ich hoffe jetzt einfach nur, also wir sehen hier Cutie Marshall mit Powerhouse Hoops. Und da, wo Cutie Marshall irgendwie Powerhouse einreden will, so, ja, ich habe doch dem Referee gesagt, sie soll sich umdrehen, dass sie den Pin machen soll. Das war doch alles nicht meine Schuld. Ich wollte dir ja helfen. Und bla, und wenn ich könnte, würde ich ja für dich in den Ring steigen. Und dann hat Powerhouse Hobbs nur gemeint, so, ja, das merke ich mir. Oder irgendwie so ein Mann, ein Wort oder irgendwie sowas.
Ja, er sagt halt so von wegen, naja, ich habe mich doch jetzt schon entschuldigt, was soll ich denn noch machen? Und dann sagt er halt, ja, keine Ahnung, dann sehen wir ja dann. Und dann dachte Cutie so, oh, ja, Gott sei Dank, jetzt haben wir uns wieder versöhnt. Was okay ist, wenn das dazu führt, dass letzten Endes Powerhouse Hobbs sich von der Scheißverbindung abspaltet und dann gegen sie fädet.
Richtig, das
wäre und super. Auch gewinnt.
Ja, bitte. So. Mukhet Killinch schreibt doch krass, dass das FTA-Match nicht Main-Evented hat, AEW is Strange. Nein, finde ich gar nicht mal so schlecht.
Ich auch nicht. Ich fand es auch in Ordnung, weil auch gerade so nicht klar war, wie lang das Match laufen würde. Weißt du, wenn du noch eine Stunde Zeit gehabt hättest für die Show und dann wäre das gekommen und du weißt, es ist der Main Event, dann weißt du auch, ja krass, okay, das läuft jetzt eine Stunde. So kam es viel überraschender, dass es wirklich eine Stunde gelaufen ist.
Plus, man hat trotzdem die Wichtigkeit für AEW des Own Heart Tournaments noch einmal gesteigert, da man das Männer-Match in den Main-Event gesetzt hat.
Genau. Ja, dann hatten wir die Kings of the Black Throne. Die sind gegen diese beiden Jungs hier angetreten. Ich weiß gar nicht, wie deren Namen waren.
Ich kann das schnell mal gucken. Das
Player One und Player Two.
Genau, TBA. Also, keine Ahnung. Also, klar, das ist jetzt wieder die Thematik. Squash-Matches, okay, kann man machen. Randy Myers und Artemis Spencer.
Ah ja. Gut, ja. Also ja, die haben dann eben aufs Maul bekommen. Hier gibt es dann den Black Mass und es ging 3 Minuten das Match, glaube ich. Währenddessen, wie gesagt, kam Andrade und wollte seine Maske wieder haben, wie wir hier auch sehen können. Also, ja.
Das fand ich ein bisschen komisch. Das hier fand ich jetzt komisch, dass hier die Referees Andrade abhalten, in den Ring zu kommen. Ich meine, ich finde es gut, dass Referees ein bisschen härter durchgreifen. Das machen sie nämlich zu wenig.
Ja.
Aber dass sie jetzt hier bei ihm machen,
war komisch, ne?
Hab ich war auch ein bisschen komisch. Ich meine, ist vielleicht gut, ist der Story gut, dass meine Zierkasse wirklich noch immer das hat, so, okay, ich habe deine Maske, du kommst jetzt nicht an mich ran. Du musst noch irgendwie was machen, keine Ahnung. Storyline ist okay, aber es könnte jetzt nächstes Mal bei Collision gerne so kommen, dass Andrade mit irgendwelchen 2 coolen Leuten daherkommt und sagt so, okay, ihr wollt das so? Okay, das hier sind meine Jungs, jetzt hauen wir euch aufs Maul.
Genau.
Irgendwie so.
Ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was draus machen. Also es war ein Jobber-Match, da muss man nicht viel zu sagen, aber es hatte zumindest für die Storyline eine Weiterführung. Und dann sind wir im Main-Event. Owen Hart Cup, Finale der Männer. Absolut, Ricky Starks trifft auf diesen Mann hier, CM Punk. Ja, und das Match ging fast 20 Minuten.
War aber auch absolut in Ordnung bei vielen Abfolgen. Also das war schon, war schon, fand ich auch gut.
Am Anfang eine Menge Basics, ne?
Ja, das finde ich aber auch, fand ich irgendwie auch ganz witzig, weil das war für mich irgendwie so, als ob Ricky Starks gerade seine Abschlussprüfung macht bei CM Punk. So, okay.
Ja.
So, kannst du Basic Wrestling machen ohne den Flippy Shit? Oh, kannst du. Kannst du mit mir interagieren? Komm, ich bringe jetzt dich rein. Und dann macht Ricky Starks in späterer Folge des Matches den gleichen Move bei CM Punk. Hat funktioniert. Fand ich gut. Und ja,
Punk worked the heel. Ja. Ein bisschen, weil die Crowd ihn halt ausgebuht hat. Ricky hat dann zum Beispiel den Rope Walk gezeigt, der sehr gefeiert wurde. Er hat sich dann auch selber im Ring natürlich noch feiern lassen. Da gab es dann auch ein bisschen. Dann hat Punk den Driving Elbow des Hitman gezeigt vom zweiten Seil und hat massig Heat kassiert. Da gab es harte Buhrufe für. Also irgendwie scheinen die Kanadier nicht so gut auf ihn zu sprechen zu sein, aber wahrscheinlich nehme ich mal an, weil Kenny Omega nun mal aus Kanada kommt. Ne?
Ja, das hat sicherlich einiges damit zu tun. Ich bin eben gespannt, was passiert, wenn jetzt Collision dann wieder in Good Old Amiland ist, wie da die Reaktionen auf Punk sind.
Ja.
Und das hat ja nämlich auch das Finish des ganzen Matches dann auch irgendwie interessant gemacht, denn genau, das ist jetzt es gab eine Roll-Up-Abfolge. Zuerst hatte Ricky Starks CM Punk eingerollt, dann gab es einen Roller zurück und dann gab es diesen entscheidenden Roller und da hat, finde ich, Ricky Starks eine Sekunde zu spät in die Seile gegriffen, denn der Referee hat schon fast durchgezählt bei 3 und dann hat Ricky Starks das in die Seile gegriffen. Vom Timing
her nur das. Nicht nur das, es war sogar noch viel schlimmer. Er hat nämlich das Seil noch festgehalten und Bryce Ramsburg war so blöd und guckt nach oben und sieht es und sagt nichts.
Ach, das habe ich nicht gesehen.
Mhm. Das war wieder wirklich auch da wieder WCW 97. Es war echt scheiße. Er guckte, er sieht es ganz genau und er sagt nichts und tut dann so, als wenn er es nicht mitbekommen hätte. Es war richtig kacke.
Ärgerlich.
Das Ende war scheiße. Und das Ende von Collision war, oder beziehungsweise der Anfang von Battle of the Bells, hier sehen wir dann, es ist vollkommen in Ordnung, dass Ricky Starks das Ding gewinnt.
Ja, das ne?
Also dagegen gibt es nichts zu sagen. Wir gehen jetzt mal direkt rüber, würde ich sagen, auch zu Battle of the Bells.
Genau, weil da ist etwas Entscheidendes noch passiert.
Genau, da sind einige Sachen passiert. Ob die so entscheidend waren, ist natürlich die Frage. Und ja, Mugget Killen schreibt es hier, Bryce ist der Double J der Referees. Ja, ich sehe es ähnlich. Also der ist wirklich, der ist einfach nicht gut. Der ist nicht gut. Der overacted, der macht vollkommen viele Fehler. Und dann, kann man dann sagen, ich hatte ja in der AEW-Gruppe, habe ich ja diskutiert auf Facebook. Und ich habe halt gesagt, sorry, aber Bryce Ramsburg ist nicht gut in seinem Job. Und dann sagten irgendwie einige, ja, bla. Und dann meinte ich halt, ja, wenn er das sieht oder sonst irgendwie was, dann muss er darauf reagieren, dann muss er irgendwas machen. Ja, aber so ein Fehler kann ja immer mal passieren, habe ich gesagt, ja. Aber Nummer 2 ist, wenn so ein Fehler passiert oder sonst irgendwie was und dann auch noch die Kamera voll drauf hält, dann muss er halt was machen. Und das ist nicht das erste Mal, dass es bei ihm passiert ist, sondern es passiert bei ihm leider regelmäßig. Das ist einfach so. Ich gucke AEW seit dem Start. Ja, und der Typ macht einfach so viele Fehler und er overactet andauernd. Er ist wie eine Cartoon-Figur und das ist einfach scheiße. Er muss sich mal davon verabschieden, immer noch vor irgendwelchen 25 Jungs in irgendeiner Kneipe Referee zu machen. Er ist jetzt in der Big League oder zumindest in der zweiten Liga, aber es ist definitiv nicht mehr die Kreisliga und es ist auch nicht mehr die, keine Ahnung, Dorfliga, ja, also da müsst ihr da muss er einfach mehr können. Und dann haben Leute tatsächlich geantwortet, ja, der Original-Antwort-Kommentar von den AEW Dynamite-Fans war, dir ist schon klar, dass das geskriptet ist, ne?
Leute.
Alter, ich habe dann auch nur gesagt, Leute. Ich habe dem, der eine Typ, der mit mir wirklich lange diskutiert hat, ne, der meinte dann auch so, ich so, ja, das ist jetzt wirklich deine Antwort. Deine Antwort ist, wow, eine Show um Make-Believe schafft es nicht, den Make-Believe oben zu halten. Und du sagst dann, ja, ich weiß ja, dass es nicht echt ist. Ich habe dann auch gesagt, guckst du gerne einem Magier zu, der Sleight of Hand so sloppy macht, dass du es siehst? Oder guckst du jemanden zu wie Penn und Teller, die da sitzen und du siehst nix?
Ja.
Ja, oder nimm Shin Lim oder was weiß ich nicht was, die so schnell sind, dass du einfach nur denkst, Alter, geil, es wirkt halt cool.
Ja.
Und dann sagt er, ja, aber das ist ja auch nicht so schlimm, wenn Magier mal was passiert. Ich habe nur gedacht, Alter, Junge.
Oh, na, komm.
Komm.
Komm, lass gut sein, wirklich. Weil da driften wir ab in diesen, ja, es darf ja mal immer ein Fehler passieren. Darum geht es nicht.
Ja.
Es geht darum, professionell in einer Liga zu agieren, die, es ist noch immer Sports Entertainment. Und
it's your fucking job.
Ja, und weißt du, wann ich entertained bin? Wenn ich denke, dass das, was ich hier sehe, ich weiß zwar, dass es nicht echt ist, aber es wird mir glaubhaft rübergebracht.
Richtig.
Das wäre doch was.
Ich sitze doch auch nicht in einem Kinofilm und sage mir die ganze Zeit, jo, das ist nicht echt oder sonst irgendwie was, sondern es geht dabei um Eskapismus. Man will ja auch mal raus aus der Nummer. Und natürlich willst du dann die Sachen gucken und dir sagen, jo, ich schalte jetzt einfach mal den Kopf ab und bin einfach drin im Geschehen. Und wenn solche Sachen kommen und solche Sachen passieren, dann ist man relativ schnell wieder raus. Und das Problem ist, so kriegt man keine Casual-Fans. Natürlich kann man immer sagen, ja, das ist ja sowieso alles fake und ist mir vollkommen scheißegal. Ich will einfach nur dumm entertained werden. Aber auf der breiten Bühne ziehst du damit kein Publikum. Und das ist eben genau das Problem. Das ist schon so, wie Cornette mal gesagt hat, funny don't sell. Das hat halt einen Grund. Ja, das ist auch der Grund, warum normalerweise diese Gag-Gimmicks in allen Ligen, scheißegal, kannst du durch die gesamte Geschichte gehen, nie World Champions geworden sind. Das hat einen Grund. So, und dann sehen wir hier vollkommen gaga. Lucien Thunder Liger kommt raus.
Nämlich ohne Ankündigung und sonst was, sondern er steht einfach da.
Steht einfach da, bringt diesen Pokal raus. Dann sagt auch noch irgendwie, glaube ich, Excalibur oder Rick Abboni, glaube ich, sagt es. Ja, das ist ja Lucien Thunder Liger. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer es kommentiert hatte. Und ich dann auch so, hä? Wieso ist denn jetzt Liger da? Der sollte wohl dann irgendwie, jetzt mal ganz ernsthaft. Liger. Das ist Lucien Thunder Liger. Das ist ein fucking Megastar.
Legende, ja? So. Alter.
So, ja, eben. Der hat seine eigene Cartoon-Serie in Japan. So. Und die gehen da einmal, oh, das ist ja Lucien Thunder Liger. Und das war's. Ricky Starks nimmt ihm irgendwie den Pokal ab und rennt weg. Ich hab gedacht, sag mal,
AEW. Geht's noch?
Ja.
Ihr habt's da. Ich meine, ihr habt hier einen der größten Stars ever.
Ja.
Und ihr verbratet ihn in einem 5-Sekunden-Segment mit Ricky Starks, um Ricky Starks jetzt wohl anscheinend als Heel zu pushen. Nichts dagegen, dass man Ricky Starks als Heel pusht. Habe ich schon lange gesagt, dass ich Ricky Starks als Heel gut finden werde, ganz sicherlich. Aber nicht so. Nee. Alter, vor allem, kriege ich schon wieder Puls und wir wollen ja ein bisschen sachlicher bleiben. Ich kriege hier Puls, ich reg mich auf. Nico hat eine interessante Frage gestellt, da können wir ein bisschen dann weitermachen. Habt ihr einen Referee, wo ihr sagt, er war bzw. ist der Beste? Mir bleibt leider auf Ewigkeiten, ich glaube, das war Nick Patrick, der Baywatch-artig beim Undertaker-Match die Rampe runtergerannt ist. War das Nick Patrick?
Ja, möglich.
Ja. Der bleibt mir leider auf ewig in Erinnerung und der war auch richtig gut. Der war auch gut. Ist, glaube ich, auch noch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob er noch.
Ja, gut. Ich glaube, du hast nicht so viel WCW geguckt. Nee. Nick Patrick ist nämlich irgendwie, wenn. Also wirklich, wir gucken ja gerade WCW 97 und es.
Ja.
Also ein Dreivierteljahr ist so ein Debakel und Nick Patrick ist einfach größer als etliche der Superstars in der WCW. Weil er halt einfach so ein großer Typ ist. Ich glaube, der ist selber 1,90 oder so. Der ist größer als jeder fucking Cruiserweight und dann stellen sie ihn mit den Cruiserweights in den Ring. Und er ist der Größte im Ring. Und ich denke so, Alter, das kann alles nicht sein, Leute. Er ist größer als Jericho und alle. Keine Ahnung, kann auch sein, dass er 1,88 ist oder so. Ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall ist er einfach viel zu groß. So, und dann schmeißt es jemand auf. Und JFK war ja nun selber jahrelang Referee in den deutschen Ligen und JFK regt sich immer so auf, weil Nick Patrick sich immer so auf die Seite legt und zählt und JFK kriegt immer einen inneren Wutanfall. Oh, der ist so scheiße! Nee, ein Referee, den ich richtig gut fand, Mike Chioda zum Beispiel. Der war absoluter Top-Referee.
Muss man wirklich sagen. Charles Robinson war das, der bei Undertaker die Bühne, die Rampe runterringt.
Ja, Charles Robinson, den haben wir jetzt ja gerade 97, da ist er noch relativ frisch in der Liga. Und der ist tatsächlich ganz gut, muss man wirklich sagen. Ich meine, ich brauche nicht seine Little Nate Storyline, die man dann da irgendwie hatte, aber Robinson ist tatsächlich ganz okay.
Jo. Gut, machen wir weiter. Genau, da gibt es jetzt die Szene, wo CM Punk David Benoit umarmt, wo er auch, das hat man auch gesehen, den Mittelfinger, und müssen wir wirklich über Orange Cassidy
reden? Ja, müssen wir. Oh so, Gott, okay. Es geht um Orange Cassidy und Lance Archer. Die beiden haben ein Match gegeneinander bei Battle of the Belts Nummer 7. Ja. Das ist direkt im Anschluss von Collision gelaufen. Es ging damit los, dass Punk noch verwirrt da stand. Ja, und dann gab es ein 10-minütiges Titelmatch zwischen Archer und Cassidy. War nicht besonders toll.
Es war das übliche Cassidy-Match leider. Also ich kann hier jetzt den Ken machen. Es war ein Cassidy-Match. Cassidy kriegt, glaube ich, 80% bis 90% des Matches so eine vor den Latz geballert. Lance Archer ist fast das Dreifache an Masse und Muskeln, was Cassidy macht. Und ich meine, ich muss jetzt den Match etwas zugute halten. Ich fand das Finish dieses Mal in Ordnung. Ich fand das als Count-out fand ich okay.
Ja.
Weil es halt wirklich so ist, dass man hier dann sagt, okay, Cassidy hat jetzt hier nicht Lance Archer fair in Square gepinnt, sondern er musste tricksen. Weil da gab es ja auch dann die Diskussion, ich glaube, Jake the Snake Roberts hatte Cassidy im DDT-Ansatz drin, das haben wir hier. Und dann kam irgendwie Lance Archer und sagte so, ey, du machst das nicht, das ist meine Aufgabe. Wo ich insgeheim jetzt hoffe, dass dann man hier vielleicht einfach einen Split macht, dass Lance Archer auf Solo-Pfaden geht und man Jake the Snake Roberts einfach lässt und ihn mal gesundheitlich wieder ein bisschen vielleicht aufpäppelt.
Ja.
Fand ich aber okay. Also das ganze Match wieder war klassisch, ein klassisches Cassidy-Match. Es gab nichts Besonderes wirklich drin. Cassidy zählte, glaube ich, weiterhin seine Hand ein bisschen. Und zum Schluss, ja, wie gesagt, ich fand das Finish okay. Vielleicht kann man jetzt da auch eine Storyline zwischen Lance und Cassidy aufbauen.
Ja, werden sie wahrscheinlich nicht.
Ja, glaube ich auch nicht, weil ja, da gab es ja bei Dynamite schon etwas. Oh
Gott. Ja, genau. Also es ist ein Countout-Sieg für Orange Cassidy gewesen letzten Endes, weil Lance Archer dann doch nicht mehr rechtzeitig in den Ring gegangen ist, was ich fand's, es war halt der easy way out, ne? Man will Archer nicht schwächen und Cassidy aber nicht den Titel verlieren lassen, ergo bla. Wäre vielleicht eine DQ sinnvoller gewesen, dass Archer einfach wegen irgendwas ausrastet und ihn dann in der Ecke total vermöbelt oder so und der Referee ihn anzählt und ihn dann disqualifiziert. Das hätte man ja machen können. Dann hätte er zur Not auch noch den Referee umhauen können oder sonst irgendwie was. Lance Archer, und ja, ich sage es jetzt offen, ist die männliche Nyla Rose. So, kriegt immer irgendwelche Title-Shots geschenkt, sobald irgendjemand neues World Champ oder International Champion oder sonst irgendwie was ist oder TNT Champion und gewinnt gar nichts. Typen kannst du vergessen. Tut mir leid.
Ja, und der wurde eigentlich als ein großes Ding am Anfang aufgebaut bei AEW.
Genau.
Gemacht haben sie leider nichts.
Nö.
Dann ist die Halle wieder wach geworden.
Mhm. Ja, die Acclaimed kamen rein, haben mit Daddy Ass und Schiavone gesprochen und haben House of Black herausgefordert, um die Trios-Title bei der nächsten Collision.
Was ja auch Sinn macht, denn das haben sie auch vor ein paar Wochen schon gesagt, dass das für Daddy Ass nochmal ein großer Wunsch wäre. Also, ist okay.
Genau. Und dann gab es noch das Vierfach-Scissern und Schiavone hat es wieder nicht hingekriegt.
Schiavone ist der Byron Saxton von AEW.
Ja, mittlerweile leider ja. Also Schiavone kann man auch, den kannst du eigentlich auch in die Tonne treten, ey.
Voll.
Kannst du voll vergessen. Ja,
Speaking of in die Tonne treten, ja. Ich präsentiere die Übertragungsrate von AEW Battle of the Belts.
Ja. Ja, Taya Valkyrie tritt an gegen Tony und Tony ja, verpasst ihr dann die Hip Attack und einen Full Nelson.
Und dann passierte das.
Und dann passierte das.
Und dann war wieder kurz was da. Und dann
passierte das. Und dann hatten wir kein Ende, weil die Übertragung nicht mehr da war für gute, keine Ahnung, 15 Minuten oder so.
Vielleicht war ein bisschen auch, länger.
Ja. Also es ging auf jeden Fall über eine ganze Weile. Und hinterher kriegt man dann das Finish nachgereicht.
Am Ende der Show wurde die nachgereicht.
Genau.
Was ich auch ein bisschen komisch fand. Man hätte da eigentlich, die Leute in der Halle wissen es ja, aber man hätte das eigentlich dann auch für die Leute vor dem Fernseher auch sagen können, so, jo, wir hatten jetzt ein Übertragungsproblem, aber das war das Finish und hätte man auch machen können.
Ja. Jo. Also Tony Storm behält ihren Titel nach dem Storm Zero. Und dann gab es die Siegerehrung. Martha Hart kam nochmal raus, hat nochmal über die Foundation gesprochen und natürlich über Owen. Dann gab es natürlich Thank You Owen Chance und so weiter und so fort. Das war okay.
Das ist absolut okay. Tony Khan mit dem Hut brauche ich nicht noch einmal, bitte. Und Sean Spears hat sich jetzt im Main Event anscheinend wieder noch einmal neu entdeckt, denn er kommt als der Chairman.
Wieder, ja.
Wieder raus. Warum ich diese Match-Konstellation, also es geht um das TNT-Title-Match Luchasaurus gegen Sean Spears, warum ich diese Match-Konstellation von Anfang an eigentlich Bullshit fand, habe ich letzte Woche schon gesagt, denn Christian Cage hat eigentlich angekündigt, es gibt keine Open Challenges mehr und nicht jeder darf um den Titel antreten. Dann kam Sean Spears und sagte, er will um den Titel antreten. Christian Cage sagte, nö. Und jetzt haben wir das Match.
Ja. Das war nicht so prall. Letzten Endes gab es dann eben doch das Match. Ja, gut, Luchasaurus macht ihn dann fertig und das auch in 10 Minuten. Das war okay für das, was es war.
Ich fand das Match, das muss ich auch dazu sagen, ich fand das Match trotzdem unterhaltsam mit Christian Cage als Heel. Sean Spears hat ein paar gute Moves gezeigt. Es war für das, was es war, okay. Also, kann man mit einer Schulnote eine 3+ geben. Ist schon okay.
Das war okay. Ich bin zwar eher bei einer glatten 3, aber naja. So, dann gab es hier nochmal die Rückblende für Tony
das Match.
Und
genau.
Willow. So,
jo.
Dann
das, kommen das wir. Das war das Beste. Von nun an geht's bergab.
Ja, jetzt begeben wir uns langsam in den Schlamm, weil... Ja, gut.
Dynamite. Also, Dynamite steht
an. Ja, Dynamite, wobei, es sind ein paar Sachen.
Ja, es sind ein paar Sachen,
die sind in Ordnung. Also, wir sehen es hier schon. Blood and Guts kommt auf uns zu. Und das ist der Opener. Um den FTW Championship tritt nämlich dieser Mann hier an. Jungle Boy. Oder doch nicht. Denn... Jack Perry ist offensichtlich in der Wüste von Nevada oder vielleicht auch Death Valley, ich weiß es nicht. Und er beerdigt sich selbst. Also er zieht sich in das Loch, wie man hier sieht. Jungle Boy wird beerdigt und dann tritt er in seine Limousine. Und dann kommt er raus.
Mit der 5.
Ja.
Von Beethoven und ohne Titantron. Schwarzes Licht. Ja. Fand ich gut.
5. Symphonie von Beethoven, vollkommen in Ordnung, so, kommt er raus. Und Nico schreibt hier, er sucht das E.T.-Spiel, möglich
das,
ist es.
Ja, aber das wurde doch gefunden.
Und hier, ja, da ist es doch.
So,
das One-Trick-Pony, so, da kommt ein Hook. Und dann gibt's ein Brawl. Es ist ein Brawl und es ist kein besonders toller Brawl, aber es ist okay. Sie prügeln sich im Publikum. Hook kommt hier mit dem Double Ex-Handle Blow. Dann gab es einen Missile Dropkick gegen Hook. Er hat den German Suplex vom Apron versucht, der natürlich nie funktioniert. Dafür funktioniert aber ein T-Bone Suplex mit ihm vom Apron runter. Das war gefährlich. Aber war trotz alledem ganz okay. Wir hatten den Randy Orton DDT auf den Stahlboden. Dann wollte Hook ihn ausheben, hat er auch geschafft. Dann knallten die beiden zusammen und der Referee ging zu Boden. Hook hat dann Jack Perry gepinnt. Der Pinfall konnte nicht durchgezogen werden. Hook hat nach dem Referee gesehen. Der Referee kam langsam wieder zu sich. Hook wollte Jack Perry wieder angreifen. Der hat den Titel genommen, ihn umgehauen. 1, 2, 3 und tschüss! Erste Niederlage für Hook.
Ja.
Und Jack Perry ist der neue FTW-Champion und Taz am Kommentatorenpult, kannst du nicht glauben. Und ich habe gedacht, ja, richtig gemacht. Gut. Mal gucken, was man jetzt daraus macht.
Richtig. Weil der Belt an sich ist jetzt einmal, sagen wir mal, semi-wichtig hier. Das ist doch komplett scheißegal. Aber das Finish und wie sie das gemacht haben, war absolut gut. Man macht Jack Perry jetzt als Heel. Hey, so ja. Macht man's. Gerne. Bitte mehr davon.
Genau. Ja, dann sahen wir Backstage, was heißt Backstage? Also wir sahen eine Rückblende irgendwie, dass Alex Marvez wohl Don Callis und Chris Jericho zusammen in einem Restaurant sitzen sah. Und dann kam noch ein Restaurant.
Wahrscheinlich wurde die Show von der Restaurantkette gesponsert oder sowas.
Keine Ahnung. MJF und Adam Cole hatten Chinesisch gegessen und da fällt mir ein, ich habe mal wieder richtig Bock auf Chinesisch. Mhm. Hier auf Sylt haben wir nur einen und ja, es ist immer so, naja, gut. Ja,
da muss man wieder nach Graz kommen, da haben wir mehrere gute Chinesen.
Nein. So. Und ja, die reden dann irgendwie darüber, dass sie ja hier irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwann sind sie dann halt halb betrunken, weil sie da ihre Caipirinhas oder was trinken und dann sagen sie halt ja, sie quatschen dann irgendwie über einen Kellner, weil der aussieht wie Sammy Guevara oder Daniel Garcia und er sieht null so aus. Und dann sprechen sie halt darüber, dass sie die Double Clothesline zeigen wollen.
Mhm.
Dann gibt es nochmal ein Segment. Alex Marvez steht auf dem Parkplatz und sagt, ja, was macht ihr beiden denn hier? Und dann sagt er, das geht dich überhaupt nichts an, du Arschgesicht. Und dann sagt Jericho noch, ja, genau, außerdem hast du ein fettes Gesicht. Und dann sagt Don Callis, das ist ja richtig geil.
Ja, weißt du, was du machen solltest, Jericho, da daraufhin? Retiren.
Ja. So, dann kommt Dark the Britt Baker DMD raus im zweiten Match. Und sie trifft auf Kayla Sparks.
Yes.
Ja.
Und auch das war, glaube ich, ein relativ kurzer Prozess.
1 Minute und 4 Sekunden. Dann war der Ofen aus. Deswegen habe ich da auch nicht mehr Bilder rausgesucht. Denn das, da brauchen wir nicht. 1 Minute 6, Entschuldigung. So, ja, dann sehen wir Adam Cole und MJF bei Renee. Und dann sagt Cole nochmal, ich hätte erst nicht gedacht, dass wir so gut miteinander klarkommen, aber ja, jetzt geht's halt doch rund und wir haben hier auch noch, ich habe noch passende Hosen für uns vorbereiten lassen oder so und MJF findet es total toll und dann kommt Roderick Strong am Schluss und sagt, hey Adam, warte, ich bin ein schlechter Schauspieler.
Ja. Warte auf mir, ich habe eine Halskrause, ich bin arm, habt Mitleid mit mir.
Guck mal hier, da sind sie, die ganzen chinesischen Essen-Fans. So, und da ist es einmal, ja, hier, ne, Wantan-Suppe kann man jeden Tag. Ich mag Wantan tatsächlich lieber gebacken. Ich mag die nicht so gerne in der Suppe. Also ich finde es gebacken besser.
Finde ich auch besser. Generell Teigtaschen einfach besser.
Ja.
Absolut. Schau mal, wer sich auch in den Chat.
Ja, ich habe schon gesehen. Nein, nicht Hook. Ja, Ken, du warst mal nicht dabei und schwuppdiwupp verliert Hook.
Ja, so ein Ding ist das.
So ein Ding ist das. So, und dann sind wir bei Daniel Garcia und Sammy Guevara und dann kommt Chris Jericho raus, um das Match irgendwie zu moderieren und dann sagt er, nein, ihr dürft Judas nicht mehr hören, weil ihr Fans seid alle doof. Und dann haben die Fans das alleine weitergesungen Und dann kam MJF raus mit seinem Theme und dann spielt er schlecht in die Kamera, also er spielt bewusst schlecht auch, ne? Ja. Hey, das ist doch gar nicht mein, ihr habt nochmal das Theme, das ist doch gar nicht Adam Cole Theme. Und dann ist es ein Mash-Up-Theme und MJF rastet aus und hebt Adam Cole hoch. Das war okay, weil ich das ist noch so cheesy Humor, den ich noch vertreten kann. Und dann ist immer wieder diese Gratwanderung zwischen cheesy und unlustig. Und genau das kam dann hier, MJF fängt an zu tanzen und schwuppdiwupp wird es ein Dance-Contest mit Disco-Licht. Nein.
Wo gab es das, bei welchem Royal Rumble gab es das, wo auf einmal in der Mitte des Rumbles...
Das war aber cool, weil zu dem Zeitpunkt, das war Royal Rumble 2000 und das hatte einen Sinn, weil Rikishi gerade sauer war und Scotty Tohotti rauskam und ihm die Brille aufgesetzt hat. Da macht es ja Sinn, weil die drei Kumpels sind. Die drei stehen alleine im Ring, sie sind Kumpels und tanzen dann für den Madison Square Garden. Und der Madison Square Garden ist explodiert. Hier sind es zwei rivalisierende Teams, die sich eigentlich hassen. Warum sollten sie gegeneinander tanzen?
Vielleicht wollten sie die West Side Story wieder groß machen.
Ja.
Oder
ich sollte öfter mal nicht gucken. Ja, ja,
Du bist nicht raus. Du bist nächste Woche wieder hier gestellt, denn da bin ich nicht da. Ja.
So, und dann gab es den albernen Dance-Off. Ja, darauf brauchen wir dann auch nicht weiter einzugehen. Match war eigentlich auch ein relativer Standard mittlerweile für die beiden. MJF wird am Boden gehalten. Dann gab es irgendwann hier ein Overselling von MJF, wo er Sammy Guevara in den Hoden fällt. Er wird isoliert, das ist der Klassiker. Dann wollten Sammy Guevara und Daniel Garcia die Double Clothesline zeigen und wurden dafür mächtig ausgebuht. Dann gab es irgendwann natürlich den Hot Tag. Adam Cole kam rein und endlich gibt es die Double Clothesline. Nicht richtig zelebriert in meinen Augen. Das hätte man besser aufbauen können, weil man es in zwei Matches angeteased hat und die Crowd war heiß da drauf. Dafür war das ein bisschen lahm. Ihr macht das richtig gut ohne mich. Halt die Klappe, Junge. Du wieselst dich nicht raus.
Ken, ich schwöre dir. Ja, du hast Verpflichtungen für diesen Podcast, verdammte Axt.
Ja. Mukaid Kilin schreibt, boah, dieser Daniel Garcia gibt mir auch überhaupt nichts. Ja, das stimmt. Disco Inferno hätte alle alt aussehen lassen, sagt David Zwiejonkowski. Ja, den sehen JFK und ich ja momentan auch wieder bei WCW 97. Ende 97 kommt er ja wieder und wird kurzzeitig mal Television Champion. Das ist auch, Alter, die Story da, ne? Da kommt Jacqueline raus und sagt, ja, Disco Inferno, ich hab was gegen dich in der Hand. Oh nee, Jackie, bitte nicht hier. Ja, wir haben ein Match beim Pay-Per-View. Ja, okay, und dann haben sie das Match beim Pay-Per-View und man weiß nicht, was sie gegen ihn in der Hand hat und danach ist die Storyline einfach null und nichtig. Ich war auch nur gedacht, Alter, Leute, das ist wie AEW jetzt. Kein Wunder, dass Tony Khan das alles so geil fand.
Ja.
Naja, es gab dann die Double Clothesline, die ging aber erstmal, glaube ich, noch ins Leere. Dann gab es den Double Spanish Fly, dann kam MJF. Genau, hier, so war es nämlich. Mhm. Also MJF kam dann mit dem Suicide Dive, weil Adam Cole ihm geholfen hat. Und dann gab es letzten Endes die Double Clothesline. Crowd ist komplett exploded. Und dann gab es den Pin und den Sieg.
Ja, das beiden. Ist doch... Ja. Und das fand MJF nicht so gut.
Ja, das fand... der Referee übergibt dann den Gürtel von MJF an Adam Cole, Bebe. Und Adam Cole schaut mal kurz liebestrunken auf den Gürtel. Das war wiederum gut am Match, weil dann MJF auch sagt, Alter, was ist hier los? So, keine Ahnung. Und dann schreien die Fans, hug it out. Und sie huggen es aus. Aber MJF guckt dann doch so ein bisschen zwiespältig ihm hinterher. Dann kommen aber schon FDR raus und sagen, ja, Jungs, wir sehen uns dann bald um die Titel. Und wenn FDR das Match bauen dürfen, wird das der Oberhammer.
Oh ja. Und ja. Ich glaube, das wurde jetzt ja, glaube ich, auch fürs Wembley-Stadion.
Das glaube ich. Oh, das wird dann ja cool. Dann werden sie auch eine ordentliche Crowd haben.
Ja, aber was ich mich dann aber frage, wenn sie das jetzt fürs Wembley-Stadion aufbauen wollen,
ja.
Was passiert dann mit dem World Belt? Das könnte schon ein bisschen problematisch werden, ne?
Ja, dann hat er wahrscheinlich keine Verteidigung in Wembley. Mhm.
Aber okay, also wenn man, also echt, das sehe ich, würde ich aber trotzdem sehr gerne sehen. Also Adam Cole, MJF und FTR kann auch gar dann gerne seine 30 bis 40 Minuten gehen. Wenn es ja, mindestens absolut so gut wird wie FTR gegen Bullet Club Gold, bitte gerne.
Ja, absolut. Jo. Ja, dann sahen wir die Moderatoren, die neue Actionfigur von Owen Hart, es gibt glaube ich zwei Varianten sogar, angekündigt haben, die jetzt demnächst in der Edition kommt.
Ja. Ja. Oh Gott. Oh nee.
Worüber haben die geredet? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vollkommen vergessen.
Die Konklusion, es ging, glaube ich, im Grunde darum, dass Darby Allin Orange Cassidy gebeten hat, AR Fox ein Titelmatch zu geben, weil AR Fox Darby Allin von der Straße geholt hat und sie und ihm beim Pen gelassen hat.
Aha.
Das
wo ist halt AR Fox?
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was Chris Statlander da macht. Ich weiß auch nicht, was...
Chris Statlander gehört zu den Best Friends.
Seit wann?
Schon immer. Da war sie doch noch der Alien.
Okay.
Ja, das wurde in den letzten Wochen halt auch überhaupt nicht mehr oben gehalten. Deswegen war man sich auch gar nicht mehr sicher, ist sie jetzt noch dabei oder nicht. Aber ja, jetzt offensichtlich doch.
Wahrscheinlich, ja. Und ja. Nick Wayne, der neben Darby steht, ist auch irgendwie ihr...
Ja, Wayne ist der. Ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe dieses Segment komplett ausgeblendet. Okay, Orange Cassidy gegen AR Fox.
Ja, wissen. Genau. Und das war...
Ja, hier war genau, hier war die Ankündigung für Sharknado 8. Nein, es war irgendein Quatsch mit Jason Momoa.
Ja, weil es war Shark Week, glaube ich, auf dem Discovery und wer weiß, vielleicht bringen sie alle Teile von Sharknado oder...
Ja, was auch immer. Ja. Muget schreibt, die Frage ist, ob Cole gegen MJF turnt oder andersrum. Letzteres wäre ein bisschen zu vorhersehbar. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Cole auch gegen MJF turnen könnte, weil er einfach den Gürtel will.
Würde ich, glaube ich, mal gar nicht mal so schlecht finden.
Ja.
So. Speaking of etwas schlecht finden.
Ja.
Okay.
Wir versuchen es einigermaßen sinnvoll rüberzubringen. 50 Minuten gegen der Quatsch, fast 51.
Wollen wir mit den positiven Dingen von dir, also für alle, die es nicht wissen und die uns jetzt nur zuhören und nicht die Fotos sehen, es geht um den Main Event of the
Evening,
das Blood and Guts Match, The Golden Elite, also Nick und Matt Jackson, Adam Page, Kota Ibushi und Kenny Omega gegen den Blackpool Combat Club, bestehend aus John Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Pac und Konosuke Takeshita.
Ja, wobei Konosuke Takeshita und Pac nicht offiziell zum Blackpool Combat Club gehören. Gerade Pac würde da gut reinpassen in meinen Augen, aber das hat man hier ja auch schon wieder komplett versaut. Und das kommt jetzt hier. Also angefangen haben Kenny Omega und Claudio Castagnoli. Und das war eigentlich ganz in Ordnung. Auch Kenny Omega kann natürlich absolut tanzen, wenn man ihn führt. Und ich meine das in dem Respekt, dass Kenny einfach immer zu viel in seinen Matches macht. Und hier war es in Ordnung. Gab es Tiltable Backbreaker und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam, nach 5 Minuten genau, kam Pack auf der Seite, also es läuft wie ein Wargames-Match, ne? Das heißt also immer abwechselnd kommt jemand von dem jeweils anderen Team rein und sobald alle Leute im Ring sind, dann geht es halt um Submission, ja, das heißt also irgendjemand muss aufgeben.
Submission oder Surrender, wie auch immer das
ja
sein soll.
Gab es einen harten Tritt gegen Omega und ein paar Manöver. Dann kam nach nicht ganz 10 Minuten, nämlich nach 9 Minuten 15, Hangman Adam Page rein.
Ja, und während schon wie Pack reinkam, war etwas, da gab es da schon, also entweder haben sie das Iris nicht gut gespielt, Claudio und Pack, dass die einfach überhaupt sich nicht leiden können. Also die konnten wirklich von Anfang an nicht miteinander, kam mir so vor. Mhm. Das fand ich ehrlich gesagt gut, ja. Um halt Pack ein bisschen auch wirklich als den Bastard darzustellen, der eigentlich keinen braucht. Das fand ich in Ordnung. Ich fand es auch sehr in Ordnung, dass man es bis zu diesem Moment es gelassen hat, dass man irgendwelche Gimmicks ins Match reinbringt.
Ja, und dieser Moment, den Mattes hier gerade beschreibt, passierte nach 12 Minuten und 10 Sekunden, also auch irgendwie nicht wirklich ans Zeitlimit gehalten. Sie müssten eigentlich dann ja 3 Minuten Abstände haben, aber irgendwie klappte das nicht so ganz, naja, wie so oft halt. Weil eben einige Manöver oder Spots noch nicht fertig waren und ja, dann kam Jon Moxley rein und das Erste, was er macht, ist, er attackiert Hangman Adam Page mit Chad Gable. Mit einer Gabel.
Ja.
So. Und das sehen wir dann auch hier, ne, da sticht er nochmal ordentlich zu und dann nimmt Claudio die Gabel und Claudio wirkte total unbeholfen, als er die Gabel gehalten hat, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er sich auch gedacht hat, Alter, ich
war... Er hatte null Bock drauf, der hatte also, man hat, glaube ich, so ein bisschen auch rausgesehen bei dem Match, wer drauf Bock hatte und wer nicht. Ja. Claudio hatte keinen Bock drauf. Und mir kam auch vor, dass Pack.
Aber das hier, hat Claudio gut gemacht. Er hatte so getan, als wenn er, dann hier Kenny Omega die Gabel in den Kopf rammt. Und das hat er gut gespielt. Also er hat wirklich so diese Drehmanöver gemacht und die Faust da drum und hat ihn natürlich nicht damit gestochen. Und das war in Ordnung. Also so fand ich es eigentlich vollkommen okay. Ja, und dann kam natürlich, was kommen musste. Jon Moxley holt wieder seinen Garbage-Müll da raus und keine Ahnung, ist er mal zum Pfandautomaten gegangen oder was weiß ich nicht, was, oder zum Altglas-Container. Und dann ist er natürlich der Erste, der da drin landet, nachdem Nick Jackson, glaube ich, es war, der hat er ihn gesuperkickt wahrscheinlich, ne? Weil die Young Bucks haben ja auch nur Superkicks. Ja, dann ging es also da rein, dann irgendwann flog dann Nick Jackson da selber rein, kriegte dann Scherben auf die Brust gelegt und Jon Moxley hat draufgetreten und sie so ein bisschen breit getreten.
Ja, und da will ich auch gleich die Frage von Mokad Killinch beantworten. Nein, das Glas war definitiv ganz sicher nicht echt. Denn wenn dieses Glas echt wäre, dann hätte spätestens Jon Moxley, nachdem er glaube ich, Claudio oder Kenny Omega ist da wirklich auch mit voller Oberfläche mit dem Rücken reingedonnert. Spätestens dann hätte man richtig tiefe, gemeine Schnittwunden gesehen.
Ja, und selbst wenn du keine Schnittwunden hast, hast du zumindest ein bisschen Blut und das hatte fast keiner. Genau. Also vermute ich einfach mal, dass es dieses Mal irgendein Zuckerglas oder sonst irgendwie
was. Genau. Das ist, was das ist, kann auch so eben Glas sein, was man beim Film verwendet für die Glasflaschen, wenn sie einen etwas über den Schädel ziehen. Das ist
ja
auch
genau.
Kein echtes Glas. Das ist auch irgendwie so ein sehr fragiles Glas, wo keine
Zuckerglas
oder sowas. Ja, Zuckerglas.
Ja, genau. So, naja, und dann kam Wheeler Yuta rein und Wheeler Yuta hat dann irgendwie jemanden attackiert und sich verbeugt und bedankt beim Publikum. Da war ich mir auch nicht so ganz sicher. Dann zeigt er einen Brainbuster auf den aufgeklappten Stuhl gegen Nick Jackson. Und das Lustige war, der Kameramann oder beziehungsweise die Regie ist so blöd und lässt in dem Moment wegschalten. Man sieht es nicht.
Das hat man sehr oft. Das hat man sehr, sehr oft gesehen in diesem Match. Und das kann ich jetzt hier auch erzählen. Ich habe Dynamite jetzt vor der Aufzeichnung mit meiner Freundin angesehen, mit Jasmin. Und meine Freundin sieht nicht oft, also eigentlich sehr, sehr selten, außer ich zwinge sie halt dazu, schaut sie Wrestling. Und selbst sie hat gesagt so, das sah jetzt aber auch nicht gut aus, warum schaut denn der jetzt dahin? Der hat doch jetzt gerade eine drauf bekommen. Und sie hat selber gesagt, das sahen einfach so viele Sachen nicht gut aus und auch die Kamera war absolut schlecht. Und ich will jetzt hier auch gleich einmal das Hauptproblem von diesem Match. Von mir aus können sie ja, es ist ja eine lange Storyline, da kann man ja auch gerne mal einen Blattengatz-Match machen. Ja. Aber von der Steigerung her war es absoluter Blödsinn. Weil man hat mit einer Gabel gestartet, man hat eigentlich nur am Anfang einen ganz leichten Aufbau und dann ging es sofort über Tische und Bänke. Ja. Und das, man ist dann von den 100% nicht mehr runter. Man wollte es irgendwie nur noch steigern, aber ich weiß nicht, kam es dir nicht auch so vor, dass eigentlich die Crowd nicht wirklich drin war und sehr leise war?
Ging. Also, ich glaube, es ist auch immer schwierig für die Crowd, weil sie immer irgendwie zwischen dem Monitor und dem Käfig hin und her blicken. Du kannst vermutlich sehr wenig sehen. Das ist natürlich auch immer so das Ding. Und sie können natürlich dann manche Spots auch immer nur erahnen. Und das ist natürlich auch so ein Problem von solchen Matches, ne? Und wenn dann natürlich auch 10 gegen 10 wrestlen, passiert überall irgendwas. Und da dann natürlich zu gucken irgendwie und dann irgendwie aber immer noch mal im Käfig, ja, wer ist das jetzt? Keine Ahnung, stelle ich mir halt immer relativ schwierig vor. Bei einem Hell in a Cell ist das noch was anderes, wenn einer gegen einen antritt. So. Aber wenn dann so viele Sachen passieren, kann ich mir einfach vorstellen, dass die Leute da einigermaßen abgelenkt waren. Ja, dann kam Matt Jackson rein, dann gab es ein DDT auf den Stuhl.
Was
Konoske. Bitte?
auch so eine schlechte Abfolge war. Also dieser DDT, diese DDT-Abfolge gegen Wheeler Yuta, da hat man auch gesehen, dass Nick oder Matt Jackson wirklich gewartet haben so. Und auch
Ja.
da, auch hier, hier bekam Adam Page den Stuhl ab, dahinter wartet eigentlich komplett fit Matt Jackson drauf und wartet auf seinen Spot.
Ja.
Alter, wenn ihr schon nicht richtiges Timing drauf habt, dann schaut wenigstens zu, dass ihr es nicht, dass die Kamera es nicht
Im Film,
einfängt.
ja, genau, das war halt auch schon echt schlimm. Und
Ja.
Kielin schreibt hier, es gab unter anderem This is Awesome Fans, ja, ganz ehrlich, aber das heißt bei der AEW Crowd halt einfach auch mal gar nichts.
Ja, es war, es ist,
Ja, und dann
es.
kam der größte Schwachsinn von
Ach, hör mir doch
allen.
auf.
Ja, dann kam das Nagelbett. Ja, dann hat John Moxley da natürlich Kenny Omega draufgeslammt, nur um dann irgendwann selber drauf. Dann kam Kota Ibushi rein. Nach 26 Minuten oder sowas. Er war dann auch der Letzte und Kota Ibushi wirkte komplett neben der Spur. Der wirkt einfach kaputt. Der hat für dieses Match nichts beigetragen, absolut gar nichts. Den hättest du auch durch jeden anderen x-beliebigen Wrestler ersetzen können. Es war überhaupt kein Impact, als er rauskam. Die Leute sind nicht wirklich auf ihn abgegangen. Es war einfach komplett verschenkt. Also wirklich komplett verschenkt. Und er wirkt einfach kaputt. Also als wenn Kenny Omega gerade Backstage mit ihm Schluss gemacht hätte, so, ja, so wirkte er auf mich im Ring. Also es war irgendwie ganz merkwürdig. Dann kam Wheeler Yuta auf ihn zugelaufen, dann hat er erstmal alle Leute umgehauen. Und hier sehen wir es jetzt, ja, Jon Moxley blutet natürlich, weil er das ja muss. Und dann Kota Ibushi, und das ist, glaube ich, auch die einzige Aktion, die er dann wirklich irgendwie groß zeigt in dem Match. Ansonsten sah man von ihm fast gar nichts. Slammt halt Moxley dann auf das Nagelbett. Jetzt schreibt hier Ken, och, dass ich das verpasst habe, wirklich bedauerlich.
Tja, Ken, dann weißt du ja, was bald als Wetteinsatz kommt.
So, ja, wir sehen es dann hier. Ja, Jon Moxley hat sich irgendwie falsch geschnitten, deswegen lief es ihm dann auch den Rücken runter. Und das Schöne ist, dieses Plakat habe ich eingefangen. Da steht nämlich drin: Während du dieses Schild liest, bladet sich Jon Moxley. War besser im Match, da habe ich mich totgelacht.
Ah,
Da habe ich
ist das
gedacht:
gut.
Jawohl, genau so ist es. Ja,
Ja.
Wheeler Yuta doesn't make much sense, aber okay.
Nee.
Ich gehe
Das hat
mal
auch,
nach
das,
oben.
ja, das haben sie auch nur wegen einem einzigen Grund gemacht.
Ja, natürlich. Ich glaube, Matt Jackson folgt ihm. Matt Jackson verpasst ihm dann oben die Abfolge
Northern Lights.
genau, der Northern Lights Suplex, also den Repetitive Northern Lights von Matt, den kennen wir ja auch schon. Und dann nimmt er Thumbtacks und schüttelt sie von oben durch. Währenddessen werden Claudio und Pack von, ich weiß gar nicht mehr.
Na, dem anderen Jackson und Page.
Ach ja, Adam Page, genau, danke. Werden sie gebackdroppt und landen dann in den Thumbtacks. Ja,
Ja,
dann gab es
und
eine Abfolge.
da darf ich da ganz kurz einhaken.
Ja,
Ich,
bitte.
wir überziehen zwar schon ein bisschen, aber das war etwas. Ich habe mir danach wieder, bin ein bisschen durch die Foren und die Facebook-Gruppen durchgestreift. Und die AEW-Marks haben diesen Thumbtack-Ring als eines der großartigsten Dinge
Ja, ja,
gefeiert. Ich
ja.
denke mir so, warum? Also,
Absolut.
ohne Scheiß, man hatte unten Claudia und Pack, die eigentlich, sie standen da in der Powerpump-Position und vor ihnen regnen Thumbtacks. Alter, die hätten einfach die hochheben können und reinslammen. Aber nein, es hat ja nicht gepasst, deswegen musste man einen Backbody-Drop machen.
Ja, und auch da, es hat wieder, naja, dann gab es wieder die übliche Move-Abfolge. Dann kam hier der Moonsault von Kenny, die Shooting Star Press von Hangman, dann 450 von Nick Jackson, glaube ich. Dann gab es ja den Buckshot und den Tombstone. Das war total beschissen. Sie haben das die gesamte Zeit gewartet. Man hat es gesehen, denn hier die Kamera fängt es ein. Rechts unten legt sich Claudio bewusst in die Position. Er sieht, dass Jackson auf Dings auf Seil geht und merkt, okay, das wird so nicht klappen. Ich muss also weiter weg. Er war nämlich vorher da dran. Man sieht das alles in der fucking Cam. Es ist so beschissen.
Und das Timing dann war auch nicht gut.
Timing war null gut. Es hat viel zu lange gedauert. Ach. Und ja, dann gab es diesen Spot. Pack ist an die Decke geklettert und ist mit einem Double Stomp auf Matt Jackson gesprungen, der auf dem Tisch lag. Und das Tolle war, die Kamera macht währenddessen einen Schwenk außen am Käfig vorbei, so dass man den Spot nicht sieht, weil in dem Moment, wo sie den Schwenk machen, hängt der Spot auf der Eisenstange. Also müssen sie natürlich nochmal das Double Feature machen und erst da sieht man den Spot.
Ja, aber den Spot per se fand ich okay, wenn man ihn auch wirklich gesehen hätte.
Ja. Einfach. Ja. Ja, dann kam der Blödsinn im Match. Beide Teams versammeln sich nochmal in den jeweiligen Ringen, damit man diesen komischen Showdown hat. Das nervt auch immer total ab. Warum? Ja, und dann gab es den Showdown nochmal. Das sah dann aus wie eine Battle Royale. Und dann gab es den Swing von Cesaro. Irgendwann kam dann Ibushi mal wieder dazu, weil irgendwie musste er ja auch mal was machen. Der flog dann, glaube ich, auch nochmal irgendwie kurz in die Thumbtacks oder sowas und war dann komplett raus aus dem Match. Wie gesagt, der wirkte einfach krank. Haben sie irgendwie jemanden in die Ringecke projiziert, ich weiß es gar nicht mehr wen, kann glaube ich Omega gewesen sein.
Das war Omega, das, ja. War
ja,
Omega.
Genau. Sind dann alle drauf zugesprungen und Omega weicht dann aus und Claudio und Pack knallen zusammen und Pack rastet dann vollkommen aus zu Claudio und weil sie die Erwachsenenliga sind. Ja, Ken, die Erwachsenenliga, zeigt er allen den Mittelfinger und geht.
Und falsch, er geht nicht. Er geht zuerst, holt sich zuerst unter den Ring.
Ja, er holt sich
den Schneider, und dann macht er das auf und geht raus. Wo ich mir aber vorher dachte, so, wie ist vorher wieder Jutta rausgekommen?
Ist jetzt, ja, er hat den Referee angesprochen wahrscheinlich, keine Ahnung. Ne? Dann hat der Referee aufgemacht. So. Das geht natürlich theoretisch schon, aber das ist eben genau das. Ne? Also totaler Blödsinn letzten Endes wieder. Ja, dann kriegt Wheeler Yuta die Buckshot-Lariat-V-Trigger-Kombo ab. Und dann gab es noch einen Slam für John Moxley, der festgekettet wurde mit Handschellen. Und im Hintergrund sehen wir, Konosuke Takeshita, der geht und es wird von der Kamera überhaupt nicht eingefangen.
Richtig.
Alter, auf der einen Seite verpeilen sie Spots, auf der anderen Seite wissen sie überhaupt nicht, wie ihre Match-Story abläuft von den Kameramännern. Irgendwann kriegen sie dann mit, oh, der ist ja auf der Rampe, weil Don Callis runterkommt. Alter, Leute, es ist so dämlich. Und dann, ja, dann wird Wheeler Yuta mit dem Kopf in irgendwie, ich weiß nicht, war das ein Thumbtack-Schuh oder ein Scherbenschuh?
Ich weiß es nicht. Das hat die Kamera auch nicht eingefangen. Man hat nicht gesehen, ob da jetzt Farmtex oder Scherm oder sonst was dran waren. Man hat dann nur gesehen, dass dann Wheeler Yuta mit einer Kette gewürgt wurde und dann anscheinend das Bewusstsein verloren hat.
Ja,
und
mit der Kette, genau.
Er wird mit der Kette gewürgt.
Genau. Und dann wird er bewusstlos, angeblich. Man sieht aber nicht, dass er abläutet oder sonst irgendwie was. Und innerhalb von 3 Sekunden, ding, ding, ding. Ich habe gedacht, sag mal, Leute, was denn? Das ist ja wie wenn Lex Luger jemanden ins Torture-Rack genommen hat und sofort wird die Glocke geläutet. So.
Ja.
Das ist
Oder dass Seth Rollins Bray Wyatt mit einem Vorschlaghammer schlagen will und das Match abgeläutet wird, obwohl es ein Hell in a Cell ist. Das ist ohne Scheiß, das war eines der beschissensten Matches, die ich seit langem bei Dynamite gesehen habe. Und das muss und jetzt höre ich auf, sachlich zu sein und fange wieder und mache einen leichten Rant wieder. Das dank einen großen Prozentteil der Leute, die in dieser beschissenen Scheiß-Storyline waren. Ich mache dafür vor allem die Elite verantwortlich, ich mache dafür Kenny Omega, ich mache aber auch ganz vorne Jon Moxley verantwortlich, dass sie es einfach verpeilt haben, hier eigentlich eine Storyline zwischen zwei Teams aufzubauen. Nein, man musste sofort mit der Brechstange rein. Man musste es immer brutaler machen, immer brutaler und noch immer brutaler. Und man weiß eigentlich gar nicht, warum sie sich nicht mögen. Man hatte eigentlich nur eine Storyline, dass sie sich bekloppen. Und das war's. Und das wird als die größte Storyline ever zitiert. Sorry, nein, ich war nie involviert in dieser Storyline. Ich kann die Young Bucks nicht mehr sehen. Kenny Omega soll bitte auf Solo-Pfaden gehen. Die Young Bucks können von mir aus irgendwann einmal wieder auf die Titel gehen, aber ich kann sie einfach nicht sehen mit ihrer scheiß Superkick-Party. Es gibt sicherlich eine Fanbase dafür, sie werden es sicherlich haben, aber ich bin es nicht. Tut mir leid. So. Das muss jetzt einfach mal von der wieder mal raus.
Ja, vor allen Dingen, ich verstehe einfach nicht, wie kann man denn so einen Scheiß. Also ich meine, hallo, es ist die Attacke von Claudio auf Pac war letzten Endes nur irgendein European Uppercut so. Und das ist der Grund, warum Pac dann irgendwie komplett ausrastet. Es hätte doch irgendwas Schlimmeres dann in dem Moment auch sein können, dass ihn ein Chairshot trifft, der ihn nicht hätte treffen sollen oder sonst irgendwie was. Aber das ist es dann schon in einem verdammten Blood and Guts Match, auf das er sich ja von vornherein eingelassen hat, wo er ja weiß, wir gehen jetzt in den Krieg, wir ziehen in den Krieg mit einer anderen Gruppe. Und so wirkt es einfach nicht. Es wirkt wie choreografierter Blödsinn. Wir machen halt irgendwelche Spots um irgendeinen Quatsch, fertig. Und dann ist die Story, die Heels lösen sich auf und die Faces gewinnen 5-3. Die Faces gewinnen in der Überzahl?
Sag mal, Bullshit.
Was ist denn das, jetzt mal ganz ernsthaft, was ist denn das für ein Storytelling? Es ist einfach, tut mir leid, es ist einfach nur Killefits, es ist Käsekram und so funktioniert es nicht.
Das ich würde ist einfach Quatsch. Ja, ich würde zu gerne wissen, wer für dieses Match vom Writing her verantwortlich war. Denn anscheinend für das FTR und für das Bullet Club Gold Match war Ari Daivari verantwortlich. Und da muss ich sagen, Chapeau. Ja. Großes Kino. Wir hatten in dieser Woche zwei über 50 Minuten Matches. Eines davon war absolut große Klasse. Eines davon war das Blood and Guts Match.
Ja. So sieht's aus.
Ja, also ohne Scheiß, ich finde, man muss hier irgendwas machen, was die Shows angeht. Haut Rampage auf Samstag oder sonst irgendwie. Collision verdient eine größere Base. Die machen zurzeit sehr, sehr viel richtig.
Ja.
Dynamite ist das Zirkus. Einfach, finde ich.
David Stiemkowski schreibt sie gerade noch, ist eigentlich unglaublich, dass bei so einer Millionen-Company so vieles einfach amateurhaft ist.
Ja. Da sprichst du ein wahres Wort. Ja. Aber ja, wir haben es geschafft.
Wieso hat Callis Konosuke rausgeholfen? Welchen Nutzen will er aus ihm ziehen? Naja, Callis ist ja der Manager von Konosuke, ne?
Ja. Das war der Callis, ja, der ist, Konosuke ist ja jetzt schon mehrere Wochen unter den Fittichen von Don Callis.
Ja, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass Don Callis dann nächste Woche eine Promo hält und sagt, ja, ich muss hier meinen Schützling verteidigen. Der wird schon, das wird schon Sinn machen, was er sagt. Aber was soll jetzt daraus resultieren? Ist der Bullet Club, der Blackpool Combat Club jetzt auf einmal wieder Face und tritt dann gegen die bösen Konosuke und Pack an? Tut mir leid, aber das wäre mir einfach zu platt. Das ist mir zu billig in dem Moment.
Ich sag, da kommt jetzt einfach ein Split. Da kommt jetzt ein Split. Und ja, das hoffe ich, dass irgendwie sinnhaft erklärt wird. Vielleicht, weißt du, was ich da auch schön finden würde? Ich würde jetzt einfach eine Single-Storyline zwischen Pac und Claudio. Ist mir jetzt mal egal, ob es da Heel oder Face, aber Wrestling.
Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Ich denke mal, dass das wird um Ring of Honor World Title dann gehen. Ne?
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja, und Dave Meltzer wird dann auf jeden Fall 12 Sterne geben. Ja, aber ich finde es schade. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass Blood and Guts nicht so gut wird.
Ja, und was?
Ja, aber ich sehe dem Ganzen ein bisschen etwas sanfter entgegen, weil einfach Collision immens gut war. Ich fand das Match absolut großartig. Dynamite, wie wäre es, wenn ihr mal ein bisschen zu Collision rüberschaut? Denn dort machen sie es richtig. Ja. Und hört mit euren verdammten Superkicks auf. Und nehmt bitte Orange Cassidy endlich den Titel weg, verdammte Axt.
Genau. Wen wir natürlich nicht den Titel wegnehmen, sind unsere Patrons.
It is again time to give credit to all of our Patrons. Alex the Fiend, Bastion, Cedric, Chris von Basali, Der Catcher, Deuce, Jan Trimpop, Jill Valentine XO, Kenzie 1904, Manuel Moser, Mayfrip, Maximilian Gotchling, Michael Boorman, Mr. McMahon, Philip Jacoby, Sebastian Schubert, Tobias Moseman, and Vincent Vega. Thanks for your support.
Ja, vielen Dank für euren Support und ja, wir hoffen, die heutige Ausgabe hat euch gefallen. Ja, wenn ihr könnt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, shared, liked, subscribed. Ja, wenn ihr es on demand guckt, dann lasst natürlich auch einen Kommentar da. Und ja, der Mattis hat es jetzt schon reingeschrieben, jetzt gibt's Kloppe. Wer jetzt noch schnell an der Battle Royale teilnehmen will, der muss jetzt mal schnell was in den Chat schreiben.
Ja. Während das passiert, kann ich ja noch ganz schnell im Grunde das Endresümee ziehen. Collision gut, Dynamite wenig, Lichtblicke, eben das mit Jack Perry fand ich gut. Ich hoffe jetzt halt wirklich, dass jetzt endlich diese Storyline mit der Elite und dem Blackpool Comic Club endlich vorbei ist. Ich kann und will es nicht mehr sehen. Ich bleibe dabei, Collision ist die Show, bei der ich gerne bei AEW einschalte. Rampage, ich gebe es offen und ehrlich zu, ich schaue fast kein Rampage mehr. Und Dynamite ist immer so mit einem Wermutstropfen verbunden, dass ich mich wirklich dazu zwingen muss. Und ich will das eigentlich nicht. Wir mögen ja alle Wrestling und ich will eigentlich AEW auch so mögen, wie ich eigentlich auch WWE zurzeit gerne schaue.
Ja, so ist es.
Jo.
So, und hier geht's rund in the Battle Royale. Yokozuna. Oh, ja, Joko, wer ist da denn? Oh nein, war ich das? Nee, das war ein anderer. Das war der Faker.
Ja, und ich verkloppe jetzt gerade Yokozuna und da komm ich von hinten und ja. Oh, das sieht nicht gut aus für mich. Oh. Und jawohl. Da kriege ich einen aufs Maul. Und oh. Jawohl, da kriege ich das Medipack.
Nein. Hast du aber Glück gehabt mit dem Medipack, sonst hättest du es nicht gewonnen.
Aber hallo.
Ja.
Schönes Ding, endlich mal eine
Lex Luger. So, ja, also wie gesagt, Rampage dieses Mal wieder belanglos. Collision, gute Show. Battle of the Belt 7, ja, war irgendwie da. Und Dynamite hatte eine gute erste Hälfte. Also eine gute erste halbe Stunde, sagen wir mal. Und dann ging es irgendwie immer weiter bergab. Also da war halt viel Quark dabei, was man einfach nicht braucht. Und wie gesagt, das Main Event, das Finish, der ganze Kram, tut mir leid, aber das ist es einfach nicht mehr. Und wir sind mittlerweile auch so immunisiert, was diesen ganzen Hardcore-Kram angeht. Das ist nichts Besonderes mehr. Ja, wir sehen uns am Sonntag wieder zur News und natürlich nächste Woche noch einmal mit den Shows, bevor wir dann in eine einwöchige Pause gehen, weil der Kanzler und ich auf dem Wacken sind. Und danach geht es dann natürlich weiter. Wie gesagt, ihr kriegt in der Zeit die Meta auf die Ohren. Das heißt, ihr könnt dann natürlich auch immer noch was hören. Ihr kommt also nicht ganz ohne uns aus in dieser Zeit. Aber dann habt ihr auch mal eine Woche frei. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.